Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Wer ein Elektroauto kaufen möchte, dem würde eine Ladestation zu Hause enorm helfen. Ab heute wird sie finanziell gefördert. Außerdem reden wir über Wundermittel gegen Corona. Die gibt es nicht, schon mal gleich vorweg. Aber es sind eine Menge Produkte auf dem Markt, die versprechen, das Immunsystem zu boosten. Mal sehen, was das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit da auf dem Kieker hat. Außerdem, die EU will jetzt Sammelklagen zulassen. Wir beginnen mit den Elektroautos. Binnen 10 Jahren sollen 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen fahren. Kleines Manko, es gibt noch längst nicht genug Ladestationen. Man bräuchte 11-mal so viele wie jetzt, wenn es mit der Energiewende auf den Straßen klappen soll. Warum deshalb nicht die Ladestation in die eigene Garage bauen? Dazu will uns die Regierung ermuntern. Und sie tut es, indem sie bzw. die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die E-Ladestation zu Hause finanziell fördert. Ab heute. Brigitte Scholtes.
Spontan eine längere Fahrt antreten, das kann bei Elektroautos schwierig werden, denn es dauert einige Stunden, bis das Auto an einer normalen Steckdose wieder ausreichend Strom geladen hat. Eine Wallbox zu installieren, also eine Ladestation in der Garage etwa, ist aber recht teuer. Deshalb kommt das Zuschussprogramm 440 der KfW gerade recht. Mit 900 Euro fördert die Förderbank des Bundes die je Ladepunkt. Eine Voraussetzung: die Stellplätze oder Garagen dürfen nur privat zugänglich sein, sagt Lars Rahn, Programmmanager der KfW.
Wir fördern Ladestationen, also Wallboxen auch genannt, die eine Ladeleistung von 11 Kilowatt pro Ladepunkt haben und die intelligent gesteuert werden, sodass der entsprechende Nutzer auch ein zukunftsfähiges Gerät hat.
Eine sehr gute Idee, findet Thomas Becker. Der Serviceleiter in einem Gießener Autohaus hat durch seine Arbeit schon früh von den Förderplänen der KfW erfahren, erzählt er, und verlegte bei der Renovierung seines Innenhofs vorausschauend direkt mehrere Starkstromkabel.
Davon würde ich gerne profitieren, und aus diesem Grund habe ich halt das jetzt so geplant, dass es halt 4 Ladestationen auf dem Hof sind. 2 für Mieter, 2 für einen Pizza-Lieferservice und gegebenenfalls noch eine für mich.
Anträge können private Eigentümer eines Ein- und Zweifamilienhauses stellen, aber auch private Wohnungseigentümer in einer WEG sind antragsberechtigt, ebenso wie Mieter und Vermieter in privaten Wohngebäuden. Förderfähige Ladestationen listet die KfW auf ihrer Homepage auf. Das Programm, das Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Anfang Oktober vorgestellt hatte, hat ein Volumen von 200 Millionen Euro. Damit kann die KfW etwa 220.000 Wallboxen fördern. Dafür gibt es aber mehrere Bedingungen, sagt KfW-Programmmanager Rahn.
Eine zwingende Fördervoraussetzung ist, dass der Strom, der für den Ladevorgang verwendet wird, aus erneuerbaren Energien stammen muss. Der Zuschussempfänger kann das am einfachsten nachweisen, indem er einen entsprechenden Stromliefervertrag hat, also einen Ökotarif oder ähnliches, wie man es ja kennt von seinem Energieversorger, und oder wenn er noch den Strom aus seiner eigenen Photovoltaikanlage bezieht.
Und die förderfähigen Investitionskosten müssen mindestens 900 Euro je Ladepunkt erreichen. Aber dazu zählen auch die Kosten für Arbeiten, die zur Installation nötig sind. Den Antrag auf Förderung muss man unbedingt stellen, bevor man mit dem eigentlichen Vorhaben beginnt. Mit dem Elektriker kann man also schon planen, aber die Ladestation darf man erst bestellen, wenn man den Antrag bei der KfW eingereicht hat.
Nachdem Sie den Antrag gestellt haben, haben Sie 9 Monate Zeit, uns das entsprechend nachzuweisen, dass die Ladestation auch eingebaut wurde und umgesetzt wurde mit einer Rechnung. Und dann bekommen Sie entsprechend das Geld, wenn das alles den Bedingungen der KfW entspricht.
Erklärt Lars Rahn. Thomas Becker aus Gießen jedenfalls hat seine Anträge schon vorbereitet. Als Vermieter könne man so sein Haus aufwerten, ist er überzeugt.
Wenn ich jetzt selber eine Wohnung suche und hätte die Wahl zwischen einer Wohnung mit oder ohne Ladestation, wäre ich selber meine Mobilität besser gestellt, wenn ich eine Wohnung nehme mit Ladestation.
Sollte es auch noch regionale Förderungen für Ladestationen geben, so muss man sich jedoch entscheiden. Wenn man den KfW-Zuschuss erhalten möchte, dann kommt eine mögliche Förderung des Landes oder der Kommune nicht mehr in Frage.
Die KfW fördert Elektroladestationen für zu Hause. Die Industrie hat den höchsten CO2-Ausstoß. Aber nicht weit dahinter kommen wir, und zwar schlicht, indem wir wohnen. Häuser verursachen fast ein Drittel aller CO2-Emissionen hierzulande. Deutlich mehr als das Fliegen. Der allergrößte Batzen davon geht fürs Heizen drauf. Das kann man schön sehen, wenn man im Winter mit einer Wärmebildkamera durch die Stadt läuft. Vor allem da, wo es nämlich noch viele Altbauten gibt, da sieht man rot. Nur 1% dieser Gebäude wird Jahr für Jahr saniert. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die klagt, damit werde es 100 Jahre dauern, bis die Gebäude in der EU klimaneutral seien. Damit stößt sie in das gleiche Horn wie die deutsche Unternehmensinitiative DENEF, ein Verein von Unternehmen, die mit energieeffizienter Technik Geld verdienen, zum Beispiel mit Dämmung und Wärmepumpen. Wie hoch sie im Kurs sind, das zeigt sich daran, dass heute zum 10. Jubiläum die Kanzlerin kommt. Wie sehr wird die Technik nachgefragt? Daniela Siebert.
Seit 10 Jahren gibt es die DENEF nun, die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Inzwischen ist sie auf rund 180 Mitgliedsunternehmen angewachsen, allesamt Anbieter von Energieeffizienzlösungen. Von ganz großen Akteuren wie Siemens und Vonovia bis hin zu kleinen, wenig bekannten wie dem Verein Pro Passivhaus und dem Beratungsunternehmen Energieweltinfo. In der letzten Dekade habe sich die Konjunktur für die Energieeffizienz im Großen und Ganzen sehr gut entwickelt, sagt Christian Noll, Vorstand der Initiative.
Es gibt auf europäischer Ebene eine Richtlinie, die einen Rahmen für ganz Europa bildet. Es gibt in Deutschland eine Vielzahl von Programmen, die ab 2014 nochmal zusätzlich in Kraft getreten sind. Der Förderrahmen ist deutlich erhöht worden. Wir sehen jetzt auch in den Verbrauchsstatistiken, vor allen Dingen im letzten Jahr, dass der Energieverbrauch auch absolut tatsächlich gesunken ist. Allerdings werden die Ziele für 2020 und dann auch langfristiger für 2030 mit den bestehenden Maßnahmen noch nicht erreicht werden. Da muss noch einiges passieren.
Im Moment laufe vor allem die Gebäudemodernisierung und die Umstellung auf Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien gut. Das spiegele auch die Zahl der Förderanträge bei der KfW und der BAFA wider. Die hätten sich verdreifacht, beobachtet man bei der DENEF. Corona wirke sich in der Branche bislang kaum negativ aus, freut sich Christian Noll. Ausnahme: im Hotel- und Gastronomiebereich sei der Wille zu Investitionen stark gesunken. Die insgesamt gute Entwicklung liege nicht zuletzt an den verbesserten Fördermaßnahmen der Bundesregierung. Ein richtiger Knüller seien die Zuschüsse für den Heizkesselaustausch. Bis zu 45% der Kosten würden übernommen, so Christian Noll.
Verdreifacht haben sich die Zahlen vor allen Dingen bei den Programmen zum Austausch von Heizungen. Da ist es ja sehr viel attraktiver geworden, wenn ich beispielsweise einen Ölkessel durch erneuerbare Energien oder durch eine Wärmepumpe ersetze, dass ich da inzwischen sehr hohe Förderraten bekomme.
Dieser Effekt hebele auch die an sich niedrige Motivation zum Energiesparen aus, die der niedrige Ölpreis bewirkt. Noch nicht wirklich gehoben wurden dagegen aus Sicht der DENEF die Energieeinsparungsmöglichkeiten bei der Industrie. Das habe vor allem bilanzielle Gründe, erklärt Christian Noll.
Es gibt sogar eben Situationen, dass Energieeffizienz in der Industrie behindert wird, dadurch, dass beispielsweise Industrieunternehmen, wenn sie zu wenig Strom verbrauchen, ab einer gewissen Schwelle aus ihren Privilegien rausfallen, die sie bei der erneuerbaren Energienumlage haben.
Mindestens seit 2013 sei das Problem der Politik bekannt. Seither habe es keine Abhilfe gegeben. Auch jetzt nicht, wo die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes anstehe.
Es gibt seit 2014 sogar eine Verordnungsgrundlage im Erneuerbaren-Energien-Gesetz. Die wurde aber bisher nicht umgesetzt. Und auch bei dieser EEG-Umlage, die aktuell im Bundestag verhandelt wird, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie versäumt, diesen Missstand anzupacken.
Auch bei den gesetzlichen Vorschriften für Neubauten sieht Christian Noll noch viel Luft nach oben. Nicht zuletzt bei den Gebäuden der Bundesregierung. Ins gleiche Horn stößt Patrick Greichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende.
Wir brauchen eine Verdopplung der Sanierungsrate. Das heißt, doppelt so viele Häuser pro Jahr müssen saniert werden wie bisher. Dazu brauchen wir mehr Förderung, aber auch mehr Handwerker, die das leisten, auch eine industrielle Sanierung. Und da sind wir noch lange nicht. Wir sehen eigentlich jenseits der effizienten Beleuchtung, die jetzt Mainstream geworden ist, in allen anderen Bereichen noch einen riesen Nachholbedarf.
Als Antwort auf den niedrigen Ölpreis, der Investitionsüberlegungen in Richtung Energieeffizienz derzeit eher dämpft, rät Greichen, den Fokus auf kommende CO2-Bepreisung zu richten. Ab Januar wird CO2 von der Bundesregierung auch im Bereich Gebäude mit 25 Euro pro Tonne bepreist. Viel zu wenig findet man bei der Agora Energiewende. 50 Euro pro Tonne sei nötig, so Patrick Greichen, mit 10 Euro Steigerung in den Folgejahren, um die erforderliche Lenkungswirkung zu erzielen. Die Bundesregierung sieht zwar eine langsame Steigerung vor, aber mit Deckelung bei 65 Euro pro Tonne. Verheißungsvolle Entwicklungen sieht Patrick Greichen in den Niederlanden. Unter dem Stichwort Energiesprong gäbe es dort ein neues Konzept, die Gebäudeoptimierung von außen einfacher zu machen. Maßgeschneidert, schneller als herkömmlich und mittelfristig auch billiger.
Die Idee ist, man geht vor Ort mit einer 3D-Kamera hin, nimmt alles auf, dann wird in der Fabrik die energetische Sanierung und die effiziente Fassade hergestellt und dann vor Ort, wie im Fertighausprinzip, nur noch davor gebackt.
Die deutsche Energieagentur DENA unterstützt das innovative Konzept und auch seine Verbreitung in Deutschland. Im Juli wurde es erstmals an einem Wohngebäude in Köln angewendet.
Soweit Daniela Siebert. Und keine Sendung ohne Corona. Wir haben schon 3 Impfstoffe gegen Covid-19, zumindest fast. Sie sind in der Zulassungsphase. Ansonsten mangelt es an unumstößlichen Gewissheiten. Stress reduzieren, genug schlafen, rausgehen, sich bewegen. All das hilft dem Immunsystem. Aber alles andere, Vitamin D einnehmen oder nicht, da ist die Forschungslage gar nicht eindeutig, ob es auch gegen Covid-19 hilft. Vitamin C auch nicht klar. Das gilt für einige Nahrungsergänzungsmittel. Dennoch werben einige Online-Händler damit. Die Behörde, die in Deutschland dafür zuständig ist, das zu unterbinden, ist das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz. Anja Nehls hat genau zugehört.
Genau, die haben nämlich das Internet mal durchgesucht, was da alles beworben wird, und die sind fündig geworden, aber wie? Also zum Beispiel die Hersteller eines Echinacea-Produkts behaupten, dass die Einnahme den Verlauf der Covid-Erkrankung günstig beeinflusst, oder eben der Hersteller von Vitamin-D-Pillen wirbt sogar mit einer Grafik, wo die Covid-Sterblichkeitsrate durch den Vitamin-D-Spiegel beeinflusst werden kann. All das sind Geschäfte mit der Angst, und die sind nicht nur unseriös, sondern auch illegal, sagt Friedel Kramer vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Er sagt es möglicherweise, aber wir können es nicht hören.
Okay, dann hören wir das nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Der sagt natürlich, dass das Lebensmittel sind und keine Arzneimittel. Und das Wichtige daran ist, dass die Arzneimittel eben auch einem wesentlich aufwendigen Prüf- und Zulassungsprozess unterliegen als Lebensmittel. In der europaweit gültigen Health Claim Verordnung ist nämlich genau aufgeführt, welche Aussagen im Zusammenhang mit gesundheitlichen Wirkungen bei Lebensmitteln zulässig sind. Und das sind nur die, die tatsächlich wissenschaftlich belegt sind. Und wenn dann Anbieter versuchen, mit dem Hinweis auf vermeintlich wissenschaftliche Studien zu werben, dann kann das deshalb nicht funktionieren, weil diese Studien, auf die sich beziehen, häufig gar nicht veröffentlicht sind oder sich nur auf Zellkulturen beziehen und gar nicht sozusagen darauf, was nachher für den Menschen wirksam ist. Und das ist dann auch unseriös, sagt Martin Smollig, das ist ein Ernährungsmediziner, der hat sich einige angeguckt. Und das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit geht also gegen solche illegalen Angebote und Werbeversprechen im Internet vor. Und das ist nicht immer so ganz einfach, weil die natürlich auch ja schon wissen, dass sie da was tun, was nicht so ganz legal ist. Also zum Beispiel schreiben sie, wenn sie Immunsystem stärken, schütze dich vor dem Coronavirus, dann schreiben sie Coronavirus einfach mal mit K, weil die genau wissen, die Kontrolleure suchen nach Corona mit C. Aber da sind die natürlich inzwischen auch schon ein bisschen weiter und haben dann ihre Suchmaschinen entsprechend programmiert. Also das ist jetzt schon erfolgreicher als noch im März. Da ging das nämlich los mit diesen illegalen Werbeversprechen. Allein in Deutschland sind die Kontrolleure so bereits über 60 Mal fündig geworden im Rahmen einer EU-weiten E-Commerce Aktionsplan sogar über 600 Mal. Und diese Suche nach irreführenden Werbeversprechen bedeutet allerdings nicht, dass die Produkte grundsätzlich illegal oder nutzlos seien, weil Vitamine oder Spurenelemente sind natürlich nicht grundsätzlich illegal oder nutzlos, nur eben im Zusammenhang mit dem Versprechen, dass sie eben ganz bestimmte Krankheiten bekämpfen oder womöglich sogar einer Covid-Erkrankung vorbeugen. So, und gegen diese Corona-Infektion helfen die eben definitiv nicht, auch wenn sie vielleicht grundsätzlich das Immunsystem stärken können. Und von Ausnahmen abgesehen sei es dann eben besser, Vitamine und Mineralstoffe über gesundes Essen aufzunehmen.
Das ist die Quintessenz. Anja Nehls, vielen Dank. Verklagt ein Verbraucher einen ganzen Konzern? Naja, es kommt nicht so häufig vor. Die Hemmschwellen sind jedenfalls riesengroß. David gegen Goliath, das geht nicht immer gut aus. Deshalb will die EU Sammelklagen einführen. Solche, wie es beim Dieselskandal gegen VW eine gab, allerdings in den USA. In Europa würden diese Sammelklagen Kollektivklagen heißen. Paul Vorreiter in Brüssel, Sie verfolgen das für uns. Das EU-Parlament steht dahinter und seit heute ist klar, auch die Regierungschefs der EU-Staaten. Um was genau geht es da?
Also exakt. Das Parlament hat jetzt heute final die europäische Sammelklage auf den Weg gebracht, nachdem es zuvor eine Einigung gab, auch mit den Mitgliedsländern, wie eben diese Sammelklage genau aussehen soll. Man kann also sagen, jetzt geht ein jahrelanger Streit auf europäischer Ebene zu Ende, wie dieses Instrument genau aussehen soll. Herausgekommen ist, dass Verbraucherverbände in Zukunft in einem einzigen Verfahren im Namen von den Geschädigten nun aus mehreren EU-Ländern grenzüberschreitend quasi auf Unterlassung bzw. Verbot der Praxis oder Schadenersatz klagen dürfen. Das betrifft nicht nur Fälle beim Abgasbetrug, das war ja, wenn man so möchte, der Stein des Anstoßes der gesamten Debatte damals rund um den Vorschlag der Kommission 2018. Es geht auch noch um ganz andere Sektoren, also zum Beispiel, wenn Airlines systematisch Flüge streichen, im Bahnverkehr soll die Sammelklage greifen, auch bei massenhaften Datenschutzverstößen, ebenso auch im Gesundheitsbereich und auch bei Betrug, wenn es um Finanzdienstleistungen geht. Also das heißt, die Verbraucher haben jetzt auch auf europäischer Ebene etwas in der Hand, um gegen missbräuchliche Handelspraktiken vorzugehen, wie zum Beispiel massenhafte Preiserhöhungen eben im Bankensektor.
Es gibt ja sowas in einigen Ländern schon. Man nennt es dann Möglichkeiten des kollektiven Rechtsschutzes. Inwieweit geht denn diese europäische Sammelklage darüber hinaus?
Nun, es gibt 19 Länder, die so eine Art kollektiven Rechtsschutz eben haben. Da zählt auch schon Deutschland mit dazu, Österreich, Belgien, Frankreich und Polen, um einige Beispiele zu nennen. Aber wenn man sich diese 19 Länder ansieht und die Möglichkeiten, die sie geschaffen haben, mehr als die Hälfte dieser Rechtsbehelfe, die sind sehr eingeschränkt, auf eingeschränkte Sektoren beschränkt, hauptsächlich auf Verbraucheransprüche. Das heißt, der Mehrwert dieser europäischen Sammelklage liegt jetzt hier im erweiterten Wirkungskreis. Und das Besondere an dieser Sammelklage ist auch, dass mit ihr nicht nur Rechtsverstöße festgestellt werden und man diese dann unterbinden lassen kann, sondern dass auch dann gleich mit der entsprechende Schadensersatz eingefordert wird oder ein Rücktritt aus dem Vertrag, eine Ersatzlieferung oder eine Minderung. Und das ist dann eben auch der Unterschied zu der deutschen Musterfeststellungsklage, wo ja nur die Rechtsverletzung festgestellt wird und die Verbraucherinnen und Verbraucher dann individuell die Ersatzansprüche durchsetzen müssen.
Und wie genau wird jetzt diese Sammelklage umgesetzt?
Nun, zunächst müssen die Mitgliedstaaten erstmal, damit dieses Verfahren klappt, eine jeweilige Verfahrensform in ihrem Land einführen für diese europäische Sammelklage. Und sie müssen sogenannte qualifizierte Einrichtungen benennen, die für die Verbraucher dann vor Gericht gehen können. Das können Verbraucherschutzorganisationen sein, aber auch zum Beispiel öffentliche Stellen, jedoch nicht Anwaltskanzleien. Und auf jeden Fall müssen diese Einrichtungen, die dann qualifiziert werden im grenzüberschreitenden Klagefall, dieselben Kriterien erfüllen, ein gewisses Maß an Beständigkeit im Dienste der Öffentlichkeit sein und gemeinnützig. Das Ganze soll dann eben auch dem Missbrauch von dieser Sammelklage vorbeugen.
Ja, apropos Missbrauch, denn eine Kritik, die diesen Sammelklagen immer entgegenschlug, zielt ja auch darauf ab, dass sich in den USA daraus eine regelrechte Klageindustrie entwickelt hat, die vor allem hohe hohen Schadensersatz rausschlagen will. Wie will man das denn auf EU-Ebene verhindern?
Na, es gibt zwei Hebel, die das verhindern sollen. Es greift nämlich das Verursacherprinzip, das heißt, die unterlegene Partei trägt die Verfahrenskosten der Partei, die eben dann gewonnen hat. Das soll eben auch die Unternehmen vor Missbrauch dieser Klagemöglichkeit schützen. Ebenso soll auch Strafschadensersatz vermieden werden, also quasi eine zusätzliche Form, um die Unternehmen da in die Verantwortung zu ziehen. Und außerdem soll es auch möglich sein, schon sehr, sehr früh bei Gerichten oder Behörden, dass die klagen, falls sie sie als für unbegründet halten, dass sie dann eben auch fallen gelassen werden.
Danke, Paul Vorreiter. Die EU führt die Sammelklage ein.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
So, einmal Corona haben wir noch. Maske ist nicht gleich Maske. Wir wissen inzwischen, die meisten schützen eher die, die um die Maskenträger herum sind, als die Maskenträger selbst. So ist es bei Stoffmasken oder bei simplen OP-Masken. Anders läuft es bei der FFP2-Maske. Die soll auch den schützen, der sie trägt. Worauf muss man beim Kauf achten? Thomas Wagner.
Maskenpflicht im Einkaufszentrum. Die meisten tragen simple Stoff- und OP-Masken. Nur ganz wenige haben sich für eine Alternative entschieden.
Die FFP2, die ist sicher. Da kommt nichts durch.
Die FFP2 oder wie die heißt, gibt mir ein besseres Gefühl.
Zu Recht, weil
FFP2-Masken letzten Endes eine viel höhere Dichtigkeit haben als FFP1-Masken. In der FFP1-Maske ist zum Beispiel eine Undichtigkeit von 22% gegeben und bei einer FFP2-Maske werden 94% dieser Aerosole herausgefiltert.
Was sagt der Friedrichshafener Mediziner Professor Helmut Oettle für eine deutlich höhere Schutzwirkung auch für den Träger von FFP2-Masken sorgt? Die sehen schon rein optisch anders aus als herkömmliche OP- oder Stoffmasken. Sie bestehen in der Regel aus zwei miteinander verbundenen Hälften, die nach vorne spitz zulaufen und häufig auch noch mit einem kleinen Metallbügel ausgestattet sind, der für besseren Sitz auf der Nase sorgt. Dadurch wird der Mund-Nasen-Bereich besser gegen die Außenwelt abgedichtet. Verbraucher sollten beim Kauf aber auf eines achten, dass die FFP2-Maske auch tatsächlich perfekt sitzt, rät Peter Grieble, Gesundheitsexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Wenn die Masken nicht gut passen und sich gut anschmiegen an die Gesichtsform, dann geht eben da viel Luft auch an den Rändern rein und das ist natürlich ganz und gar ungeschickt. Und wir haben natürlich auch Rückmeldungen, dass manche Masken eben eher für kleinere Köpfe gedacht sind und dass die dann sehr schnell kaputt gehen. Also da gibt es doch Unterschiede.
Für Mediziner Helmut Oettle ist noch ein weiteres Kriterium wichtig. FFP2-Masken werden mit und ohne Atemventil angeboten. Oettle rät zum Kauf ausschließlich von ventillosen Produkten.
Genau. Masken mit Ventil sind sehr egoistische Masken. Diejenigen, die eine FFP2-Maske mit Ventil haben, die schützen sich selber und atmen quasi ungefiltert ihre Luft raus. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was man will. Wir wollen ja uns gegenseitig schützen.
Daneben sollten Verbraucher auch darauf achten, tatsächlich funktionierende Masken zu kaufen. Immer mal wieder ergaben Tests der Verbraucherzentrale, dass vor allem Angebote im Internet den vorgegebenen Qualitätskriterien nicht standhielten. Daher raten die Verbraucherschützer zum Maskenkauf im Fachhandel, am besten in einer Apotheke. Mediziner Helmut Oettle weist ergänzend auf ein Qualitätssiegel für FFP2-Masken hin.
Letzten Endes ist es ganz wichtig, dass wenn man so eine Maske kauft, dass man darauf achtet, dass sie zertifiziert sind, das CE-Siegel letzten Endes haben. Eine Alternative zu FFP2, das ist letztlich ein anderer Standard, der kommt aus China, das ist KN95, das ist quasi der gleiche Maskentyp mit den gleichen Spezifitäten. Das sind Dinge, auf die man achten sollte. Ein Zertifikat wäre auf jeden Fall gut.
Und dann gilt da noch eine weitere Regel.
Die teuersten Masken sind nicht immer die besten.
Auch Verbraucherschützer wundern sich über die großen Preisunterschiede für Masken mit derselben Qualität. Mal werden sie für 2, mal für bis zu 7 Euro pro Stück angeboten. Verbraucherschützer Peter Grieble.
Da rate ich, Preise zu vergleichen. Wenn ich gleichwertige Qualitätsniveaus habe, vielleicht beim einen Apotheker, vergleichen mit dem anderen Apotheker, da lässt sich dann doch das eine oder andere spannen.
So, das war's von uns, von Umwelt und Verbraucher. Nach uns, nach den Nachrichten geht's um Weihnachten mit möglicherweise bis zu 10 Erwachsenen und Kindern. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.